was wir feststellen konnten in dieser Reihe, ist, dass Luxus ein Werkzeug sein kann, mit dem wir unser Leben bewusst gestalten können. Dass wir auch sagen, ganz ehrlich, auch wir lieben Dinge. Wir lieben auch materielle Sachen und das ist auch okay.
Ist Eis Material?
Es gibt diese Momente, in denen du etwas kaufst oder irgendwo sitzt und merkst, es geht gerade um mehr als um Geld. Denn du bist nicht nur bei, will ich das, sondern bei, was sagt es eigentlich über mich? In unserer Luxusreihe haben wir über Marken, wir haben über Preise, über Lebensstile gesprochen. Und überraschenderweise ging es auch viel darum, wie wir mit uns selbst umgehen. Weil Luxus nicht nur zeigt, was wir uns leisten können, sondern wie wir uns fühlen, wenn es sichtbar wird. In dieser Folge reden Inge und ich ja über drei Dinge, drei Erkenntnisse, vielleicht auch drei Thesen. Schauen wir mal, warum Luxus zeigt, aus welchem inneren Zustand wir entscheiden, warum sich manche Entscheidungen so groß anfühlen und was passiert, wenn wir Geld nicht nur ausgeben, sondern bewusst einsetzen. Diese Folge ist kein klassischer Rückblick, sondern eher das, was übrig bleibt, wenn wir ehrlich sind.
Und Luxus wird bei mir zum Beispiel gerade, das heißt, gesund zu sein. Ja, also wenn ihr hört, dass ich erkältet bin und ein bisschen schniefe, verzeiht es mir. Aber kaum wieder in Deutschland zurück, ja, mit dem Luxus in der Business Class ist man auf einmal krank geworden. Aber ja, das könnte zum Beispiel auch Luxus sein. Aber die Luxusreihe hat uns eben auch gezeigt, dass es nicht nur ein Marktphänomen ist, sondern vor allem ein psychologisches Phänomen. Ja, und deshalb lohnt sich eben die Frage zu überlegen, was sagt Luxus eigentlich über uns aus? Was zeigt es eigentlich? Und Luxus ist eben kein neutraler Kauf, sondern da passiert immer so ein bisschen was, ne? Und es geht nicht darum, gefällt es dir, sondern auch darum, was sagt das dann eigentlich über mich aus, über uns Luxus? Mhm. Und kann man sich auch leisten? Ja, und vor allem, wie sicher fühlt man sich denn eigentlich, wenn man diesen Luxus zeigt, wenn er sichtbar wird? Und das ist es ja häufig, dass er dann sichtbar wird, zumindest für manche.
Ich muss da direkt reingrätschen, wenn du es gerade so sagst, mit diesem sich sicher fühlen im wenn es luxuriös wird, sage ich mal. Du warst ja in Kolumbien, ich war auch etwas mit K, wenn man es auf Deutsch ausspricht, Kalifornien. Ich war in San Diego und rund um San Diego in kleinen so Beach Towns, also so schön am Strand. Ich war dann aber auch mit Lino und meinem Mann und Emmy in einem Hotel in San Diego, weil Lino hat da gearbeitet. Wir haben uns damit einquartiert oder einquartieren lassen, sage ich mal. Und dann kamen wir so, also Emmy und ich haben dann so einen Tag am Strand gehabt und sind dann zurück, haben gebadet und ich war schon eigentlich so, komm, wir gehen jetzt ins Bett. Also Emmy kann gleich ins Bett gehen. Dann hat sie mir signalisiert, ich habe Hunger. Okay, wir hatten jetzt nicht mehr so viel im Hotelzimmer. Also dachte ich, ja gut, dann gehen wir halt ins Restaurant, ins Hotelrestaurant. Und in dem Moment, wo ich in dieses Restaurant reingegangen bin, habe ich gemerkt, ups, sollte man hier eigentlich mit so einem Kleinkind rein? Also es waren alle super schick angezogen, alles war in beige, total viele Kellnerinnen und Kellner überall. Also es war, sagen wir so,
das war der oberkörperfreie Moment von der letzten Folge.
Richtig, genau, so habe ich mich gefühlt. Ich hatte noch meine Malsachen für Emmy im Gepäck, also ich war so ein bisschen, passe ich hier rein, ja? Und das passt ja genau auch so zu den letzten Folgen.
Und wie hast du dich da gefühlt? Weil ich lustigerweise eine ähnliche Situation kann ich euch auch mal erzählen. Aber wie war das dann für dich? Also
ich habe halt gemerkt, dass ich davor hatte ich gedacht, was können wir jetzt essen? Und plötzlich ging es gar nicht mehr darum, was ich eigentlich wollte, sondern es ging um die Frage, bin ich hier richtig? Geht das jetzt, dass wir hier sind? So genau das, worüber wir geredet haben. Also dieses, gehöre ich dazu? Und ich bin so in diese Selbstbeobachtung gekommen. Und das mag ich nicht so gerne. Also ich mag ganz gerne einfach leben und im Moment sein. Und ich mag nicht, wenn ich denke, wie verhalte ich mich jetzt? Und sollte Emmy Sticker an das Fenster kleben oder besser nicht? Ja, hat sie trotzdem gemacht.
Ich hatte genau die gleiche Situation. Nicht mit Ben & Jerry, also meinen Söhnen, sondern wir waren in Kolumbien zu meinem Geburtstag in einem auch schicken Restaurant. Und gutes Essen gehabt und auf einmal haben die Nichten, die beiden Nichten von meiner Freundin und von mir dann dementsprechend auch Sonnencreme ausgepackt in dem sehr gehobenen Fine Dining Restaurant und haben sich komplett das Gesicht mit Sonnencreme eingecremt. Und natürlich fettige Hände, die haben so ein bisschen rumgestampft vorne, im 18. Stock oder so, auf so Holzdinger. Ne? Also hinter uns waren auch laute Leute, so eine große Gruppe, die auch schon gut eingetrunken hatte. Da konnte man sich die gleiche Frage stellen, verhalten die sich richtig in so einem Umfang? Aber in dem Moment guckst du halt auf die Kinder und denkst so, wie gucken jetzt die Kinder denn da drauf? Ja, was denken die denn von dir an der Stelle? Mhm. Und ich hab auch so gemerkt, ein paar Minuten lang müssten jetzt die Eltern nicht eigentlich was sagen, so nach dem Motto, dass das hier so nicht geht. Ne? Aber sie haben es einfach machen lassen. Das ist generell eine ganz schöne Beobachtung, die man da gemacht hat. Und keiner hat was gesagt. Also weder zu der einen Gruppe, die eigentlich zu laut war, noch zu den Kindern. Außer, dass sie nicht am Rande dieses Hochhauses da trampeln sollten, weil das ein bisschen gebrechlich sein kann, ne? Und das Fenster auch so leicht angekippt war. Aber es ist ganz lustig. Also in einem McDonald's hättest du dir die Frage nicht gestellt. Aber es ist trotzdem dieser Moment, den du eigentlich beschreibst. Was denken die anderen eigentlich über mich? Und ja. In dem Moment geht der Fokus von dem, weswegen man eigentlich da war, eine schöne Zeit zu haben, lecker zu essen, aber auch eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja. Hat man ja. Das war lustig, ja. Die haben sich angecremt, die hatten total Spaß. Aber man macht sich in dem Moment darüber Gedanken, passt das so gesellschaftlich rein, ne? Also wir werden ja auch das Thema, fällt man auf oder nicht? Und genau in dem Moment fällt man halt vermeintlich auf, was man vielleicht gar nicht will in dem Moment, aber ist eigentlich auch nichts Schlimmes.
Ja.
Ja, und das ist ja, glaube ich, auch diese psychologische Einordnung, ist Luxus, was ist es eigentlich? Ist es eine Geldfrage, ja, und diesen Luxus zu erleben, mir das leisten zu können, dieses Restaurant, oder ist es so eine Berechtigungsfrage? Ja, also ist man dazu auch berechtigt, das gerade zu machen? Darf ich hier sein, wenn die sich so verhalten? Ja, also passe ich dann dazu oder passe ich nicht dazu? Darf man so viel Raum einnehmen an der Stelle? Und das ist, glaube ich, schon ganz spannend, wie man das unterschiedlich wahrnehmen kann oder wie es in der Essenssituation anscheinend beide gleichzeitig erlebt haben, ne? An verschiedenen Stellen in der Welt.
Ich habe da auch nochmal gedacht, ich habe so ein paar der anderen Gäste beobachtet im Restaurant. Vielleicht hast du es dann auch gemacht. Wer ist da noch so? Und ist es nicht dann auch total spannend, dass man sagen kann, man weiß ja nicht, wer was auf dem Konto hat. Und selbst wenn jemand genau den gleichen Kontostand hat, selbst dann würden die Menschen sich komplett anders fühlen. Und manche sind da ganz selbstverständlich in diesem Restaurant und andere eben nicht. Das finde ich halt auch, ne, warum wir immer wieder über dieses, ja, generell bei uns im Podcast dahinter schauen, was sind die Emotionen hinter dem Geld. Und diese Restaurant, sag ich, bin total froh, dass du auch sowas erlebt hast kürzlich, da kann man sich was Gutes draus ableiten und jeder von uns. Und zwar ist es ja manchmal so, dass man sich fragt, ja, fühle ich mich jetzt kleiner oder größer als andere in einer bestimmten Situation? Aber wie wäre es, wenn wir uns mal fragen, wie alt fühle ich mich in einem Luxusmoment? Ja, also ich habe gemerkt, dass als ich mich da so ein bisschen unwohl gefühlt habe, als ich in das Restaurant rein bin, ich mich jünger gefühlt habe. Und dann dachte ich, lieber mal, ich habe ja noch so Emmy auf dem Arm, so jung kann ich jetzt auch nicht sein. Also dass man sich daran erinnert, wie alt bin ich denn eigentlich und damit so ein bisschen wieder Souveränität bekommt. Und das kann man so ein bisschen, also wenn man sich manchmal jünger fühlt in bestimmten Räumen oder in bestimmten Luxusmomenten, vielleicht ist das dann eher so dieses, ich möchte gefallen oder ich rechtfertige mich innerlich, warum ich jetzt irgendwie hingehöre. Und wenn man sich älter macht, ist man vielleicht auch ein bisschen strenger. Also dass man sagt irgendwie, keine Ahnung, ich bin ja nicht 33, sondern ich bin 43 und sagt dann irgendwie, keine Ahnung, jetzt reiß dich mal zusammen und natürlich gehörst du hierher. Und die Frage ist, wie können wir vielleicht in unserem, oder ich habe mich das so gefragt, wie können wir in unserem echten Alter irgendwie sein? Wie können wir gegenwärtig sein und zu sagen, ja, das passt jetzt für mich. Es gibt irgendwie keine Rechtfertigung, kein inneres Theater. Wir packen jetzt die Malstifte aus, essen was und dann gehen wir ins Bett. Ja, ich habe die These, dass Luxus ganz gut zeigt, aus welchem inneren Alter wir heraus entscheiden. Und Inge, bevor du was dazu sagst, ich würde ganz gerne, dass wir heute ein paar eurer Antworten einfädeln. Wir haben euch ja vor, weiß ich, 5 Folgen oder so gefragt, was ist für dich Luxus? Und wir haben viele Antworten bekommen. Wir können jetzt nicht alle aufzählen, aber ich habe mal eine Hörerin reingenommen. Und sie hat nämlich passend zu unserem Restaurantbeispiel auch sowas Ähnliches geschrieben. Sie hat geschrieben, für sie ist Luxus, sich richtig gut anzuziehen, richtig schön anzuziehen, in ein gutes Restaurant zu gehen und dann zu bestellen, ohne auf den Preis zu schauen. Ja? Und ich habe daraus gezogen, dass der Kern ihrer Antwort irgendwie sowas ist wie nicht das Essen, nicht das irgendwie schicke Essen ist Luxus, sondern sich nicht dabei schlecht zu fühlen, wenn man so Fine Dining macht. Ja? Also nicht irgendwie zu sagen, das ist zu viel oder das ist zu teuer, sondern wie Isabel Garcia, ne, die Expertin, uns beigebracht hat, zu sagen, ich erlaube mir das.
Ja.
Wie findest du das? Also dieses, es geht eben nicht um das Objekt, es geht nicht um die Uhr unbedingt, es geht nicht irgendwie um, keine Ahnung, den Designertisch, das extrem schicke Restaurant, sondern es geht vielleicht um diese Selbstverständlichkeit, um die Ruhe im Moment und diese Erlaubnis, die wir uns dann selbst geben können. Ist gut, wir sind jetzt hier und wir haben jetzt eine gute Zeit.
Ja, also ich finde, am meisten davon spüre ich die Selbstverständlichkeit. Also ich habe mich gerade versucht, selbst in so Essenssituationen reinzusetzen. Ich war schon mal das eine oder andere Mal in so einem Michelin-Restaurant, wo du dann auch mal gerne einen Tausender lässt mit Weinbegleitung und so. Und ich denke mir mal, also ich habe den Gedanken nicht mehr, nicht weil ich denke, ich kann es mir leisten, so, sondern weil es die Selbstverständlichkeit für mich hat. Es hat für mich einen Erlebnishintergrund. Also ich teile mit einer Person, die ich liebe, einen ganz besonderen Moment, wo Personen sich so viel Mühe gegeben haben, so viel Gedanken reingesteckt haben, also Michelin-Küche, ja, die verbringen jetzt das Leben damit, so ein Kunstwerk zu schaffen. Das, ich musste spontan an die Folge denken, wo wir das mit dem Thema Mode hatten auch, ja, wo es ja auch darum ging, ja, ich kaufe einen teuren Modegegenstand, ich verbringe Zeit in diesem Modeladen, ich kaufe die Geschichte hinter diesen Kleidungsstücken eigentlich. Und so finde ich das in Restaurants auch tatsächlich, dass man sich in so eine kleine eigene Welt begibt. Je mehr Michelin-Sterne man hochkraxelt, ja, bis zum dritten ist das wirklich eine komplett eigene Welt, wo man so denkt, wow, das ist jetzt so gefühlt das Essens-Disneyland, ohne dass es so viel ist, sondern dass es einfach so krass ist und so eine Präsentation, so eine Show ist und dafür gibt man halt Geld aus. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, das zu wissen, warum ich das mache, indem ich Kunst erlebe in Form von Essen in diesem Fall und mich mit einer anderen Person also zusammen Zeit verbringe, wenn ich zusammen die Zeit nehme, das zusammen genieße, schmecke, rieche, ja, was auch immer, mache in dem Moment, das für mehrere Stunden und damit ein einmaliges Erlebnis zu haben, das ist es für mich in Bezug auf Restaurant tatsächlich an der Stelle. Was es wegnimmt komplett von dem Geld. Ne? Also ist es logisch, viel Geld auszugeben für ein einmaliges Erlebnis? I don't know, wäre wahrscheinlich ein Glaubenssatz, ja, muss nicht so sein. Aber ich finde es zumindest logisch, es zu tun. Weil, also wenn es nicht gut wäre, dann hat jemand den, also wenn es nicht teuer wäre, muss ja nicht überteuert sein, dann hat vielleicht die Person dahinter ihren eigenen Wert noch nicht erkannt, es richtig zu bepreisen. Im Restaurant, das muss so ein bisschen ökonomisch laufen. Ja? Also wenn so super Zutaten dazu nimmst, dann muss das sicherlich irgendwo seinen Preis haben mit dem ganzen Service und dem Erlebnis dahinter. Aber
was so es zeigt, vor allen Dingen, wie du es beschreibst, ist es ja, dass du sagst, dir geht es eben um die Dinge, die es, ne, um die Liebe, um die Konversation, um die Kunst, das, um den Geschmack sozusagen bei dieser Erfahrung. Und damit bist du ja bei dir, bei Ingo. Und nicht bei dem, was ich beschrieben habe, als ich ins Restaurant gegangen bin, wie wirke ich jetzt? Oder? Das ist ja der Unterschied.
Also in dem Beispiel, wo ich dann mit den Kindern da war, weil das nicht so unvorbereitet kam, so unverhofft, ich war darauf nicht vorbereitet, würde ich auch nicht sagen, ich war bei mir. Und das ist, glaube ich, eben die Frage, die sich jeder stellen sollte, so mal als Mini-Check, ja, als Mehrwert für euch. Bin ich in solchen Luxussituationen bei mir? Oder bin ich eher bei der Frage, ich bin jetzt in der Situation, wie wirke ich auf andere? Weil, ne, das ist genauso der Punkt. Ich glaube, das richtige, schöne Luxuserlebnis ist einfach, wenn ich bei mir bin, so wie in anderen Lebenslagen ja auch ohne dem Thema Luxus. Ja. Ja, oder fühlt es sich eben nach Ausdruck an, nach Beweisen? Mhm. Und wie du gesagt hast, ne, wie alt fühle ich mich? Und ich fand es ganz spannend, dass du gesagt hast, ich fühle mich da eher jünger. Für mich würde das heißen, ne, man hat sich trotzdem eher so darauf besonnen, wie man ist, weil gefühlt ist man ja, wenn man älter ist, so ein bisschen, gerade so der typisch Deutsche, ja, da habe ich auch nochmal kulturelle Unterschiede so festgestellt, so ein bisschen strenger und man hält sich eher an Regeln, ne, und Knigge und so ein Krams. Das würde man ja eher mit einem höheren Alter verbinden. Mhm. und sich da weiterhin so zu fühlen wie das innere Kind quasi, einfach bei sich zu sein.
Aber für mich ist das Jüngere eher unselbstbewusster, weißt du? Ich habe das Gefühl, mein gegenwärtiges Ich ist viel selbstbewusster als mein jüngeres Ich. Und das meinte ich mit dem, ich bin jünger und habe mich jünger gefühlt, als ich reingegangen bin.
Okay, ja, oh, sehr, sehr legitim. Also ich muss sagen, ich würde mich, je jünger ich bin, desto weniger beeinflusst von der Gesellschaft, so würde ich es sehen, und desto weniger...
Bei dir ist was anderes, wenn man diesen Alterscheck anwendet. Das ist doch cool. Das heißt, du bist da
ja,
so
ein bisschen
jünger, so, ja klar, lass uns alle mit Sonnencreme einschmieren in diesem schicken Restaurant.
Zum Beispiel, ja. Also das hatten wir auch schon festgestellt beim letzten Mal, ne? Also ich hatte kein Problem damit aufzufallen, lustigerweise, aber je älter ich werde, desto mehr bin ich in solchen Luxussituationen, glaube ich, schon so, dass man versucht, dann doch eher nicht aufzufallen, weil man es auch so ein bisschen gelernt hat, ne? Wie es eigentlich beim letzten Mal beschrieben wurde, sich so ein bisschen anzupassen an der Stelle und doch nicht so aufzufallen. So war ich jünger anders, ne? Aber so ist es halt, ne? So Luxusmomente haben viel mit einem selbst zu tun.
Ich glaube, bei mir war es so, dass ich so gut gelernt habe, mich anzupassen, und dass je älter ich werde, die lieber mit den Regeln brechen möchte. Also das ist total witzig. So
vom Gefühl, ist wahrscheinlich bei jedem anders, ne?
Raus aus diesen Bahnen und so. Ist schon okay. So ja, finde ich total.
Ja, man nordet sich wahrscheinlich so ein und mittelt sich so ein bisschen. Ne? Du kommst von der einen Ecke, ich von der anderen, und wahrscheinlich treffen wir uns in 5 Jahren genau in der Mitte.
Wir beide gehen das nächste Mal auch in so ein Michelin-Restaurant und
Michelin.
Genau. Ingo, wir haben ja noch was weiteres uns überlegt. Also wir haben so innerer viel gelernt Konflikt in dieser Reihe. Ja, Luxus als innerer Konflikt, weil so eine Luxus-Kaufentscheidung, ja, die fühlt sich wahnsinnig groß an. Zum einen, weil man einige Scheinchen hinblättern muss. Aber, und das ist ja unsere These, Ingo, weil es eigentlich nie nur eine Kaufentscheidung ist, sondern das aktiviert immer so mehrere Bedürfnisse gleichzeitig. Ja, es ist immer so ein Hin und Her. Es ist nicht so, dass nur der Preis sozusagen das alles so aufgeladen macht, sondern die konkurrierenden Bedürfnisse dahinter. Jetzt gebe ich mal endlich ein Beispiel, bevor ich noch weiter abstrakt rede. Gegenwart versus Zukunft. Ja, also ich sehe eine super coole Hose und die kostet dann, ne, bei Lin im Laden vermutlich 900 Euro. Und dann denke ich, boah, in der sehe ich ziemlich gut aus, die will ich, ja, das ist dann so mein, ja, meine Jetzt-Stimme, ja, fühlt sich gut an, sieht gut aus, ja, wäre ganz toll. Mein zukünftiges Ich, die Später-Stimme, sagt, boah, ganz ehrlich, 900 Euro solltest du vielleicht lieber zur Seite legen, wer weiß, was noch an Steuern jetzt auf mich zukommt oder was auch immer, ja, also das ist doch voll interessant, das ist so, wie so ein Battle gibt zwischen dem jetzigen und dem zukünftigen Ich.
Ja, und ich glaube, es gibt es in vielen Bereichen, ne? Auch zwischen Sicherheit und Freiheit zum Beispiel. Das hat zum Beispiel eine Hinhörerin geschrieben und eine sehr spannende Situation beschrieben. Und zwar sagt sie, ich stand letztens vor einer Tasche, die ich wirklich schön fand, ja, ähnlich wie du mit deiner Hose. Ich wusste, ich kann sie mir leisten, und ich bin trotzdem gegangen und habe die ganze Woche noch daran gedacht. Ja. Und das ist, glaube ich, eben das Spannende, dass es gar nicht um diese Tasche ging. Also ja, das war der Spiegel, ja, diese Tasche in dem Moment. Aber es ist der Spiegel eben dieses inneren Konflikts, der Luxus. Ja, will ich mir das erlauben oder halte ich mich eben zurück an der Stelle? Und ich glaube, das ist oft genau das, was viel, viel länger hängen bleibt, dieser Konflikt, als dieser Kaufmoment an der Stelle, ja, als der Kauf selbst. Und wenn wir uns das eben mal anschauen, so Sicherheit versus Freiheit, ja, dann ist das schon ein ganz spezieller Moment, ja. Also kann ich mir konkrete Freiheit kaufen? Also ich will es mir einfach nehmen können, ohne nachzurechnen, ohne mich zu rechtfertigen. Das wäre also die konkrete Freiheit oder eben konkrete Sicherheit. Was ist, wie du beschreibst, ja, ich spare es lieber, was ist, wenn ich das Geld später brauche? Dann habe ich das für so eine Kacktasche ausgegeben, die mir in dem Moment gar nicht weiterhilft, außer, weiß ich nicht, Kilo Äpfel zu transportieren. Ja, und dann ist eben vielleicht der Spiegel dann, wenn man es sich schenkt sozusagen, also nicht holt, die Kontrolle zu behalten, also das Geld bei mir zu halten, die Kontrolle zu sich selbst zu behalten. Aber die Frage ist eben, das haben wir ja schon mit Geldprojektion gelernt, erhalte ich über mehr Geld, was ich bei mir habe, mehr Kontrolle, oder bin ich grundsätzlich in der Kontrolle und bin ich grundsätzlich frei. Also wiederum bin ich bei mir, bin ich mir auch den Projektionen bewusst. Dann kann ich mich ganz unabhängig davon entscheiden, von Kontrolle und von Sicherheit, kaufe ich das jetzt oder kaufe ich das nicht, ne? Sondern es ist eben diese Freiheit oder diese Entscheidung, also Luxusentscheidungen sind eben keine Entscheidung darüber, bin ich frei oder bin ich sicher, sondern bin ich bei mir. Ja,
das genau, ist, und ich, welche Bedürfnisse habe ich, ne? In dem Fall einfach so. Was ist es denn eigentlich, was ich wirklich will? Ja, voll.
Ja, und das macht's und das macht's auch so ein bisschen schwierig. Ne? Es geht nicht darum, ist das richtig oder falsch, sondern im Endeffekt bin ich mir meinen Projektionen bewusst. Und dann sich einfach mal zu fragen. Frage 1, also welcher Teil von mir will das und warum? Ja, und der andere Teil, der zögert, warum zögere ich? Und das mal so gegeneinander antreten zu lassen an der Stelle und dann zu schauen, okay, wenn die beiden jetzt miteinander reden, wenn man sie so an den Tisch setzen würde, was sind die Argumente und was fühlt sich dann für mich als Supervisor, als derjenige, der von außen schaut, wie die beiden sich unterhalten, was fühlt sich dann eigentlich stimmiger an?
Ja, das ist echt, glaube ich, eine wunderschöne Schlüsselfrage. Was fühlt sich stimmig an, weil es eben nicht immer das Richtige und das Falsche gibt. Ja. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Punkt, Ingo. Und den wollte ich unbedingt nochmal aufgreifen, weil das ist ja auch wie unsere HIM-Philosophie. Also wir beide versuchen ja immer, ein Thema so differenziert wie möglich zu sehen. Also man könnte natürlich irgendwie sagen, boah, alle, die irgendwie so voll auf Luxus stehen, sind irgendwie oberflächlich oder so. Oder Snops. Alle. Ja, und alle, die sich gar nicht damit beschäftigen wollen, die haben eh kein Geld. Also man könnte ja so richtig oberflächliche Sachen sagen, aber wir versuchen ja immer dahinter zu schauen und tiefer zu graben und so. Und was wir feststellen konnten in dieser Reihe, auch durch die tollen ExpertInnen, die wir eingeladen haben, ist, dass Luxus ein Werkzeug sein kann, mit dem wir unser Leben bewusst gestalten können. Ja, und dass wir auch mal hier den, wie immer, keine Moralaposteln spielen, sondern dass wir auch sagen, ganz ehrlich, auch ne, Ingo, mein liebstes Kapitalistenschweinchen und ich, auch wir lieben Dinge. Wir lieben auch materielle Sachen und das ist auch okay. Ja?
Eismaterial?
Eis, nur Eis. Ja, das heißt, ich finde es schon, also sich hinzusetzen und sagen, ganz ehrlich, Luxus darf Freude machen, Luxus darf ästhetisch sein, mir ästhetisch gefallen, Luxus darf Lust auslösen. Also sich nicht irgendwie geißeln für die Frage, irgendwie, das finde ich jetzt schön, das will ich unbedingt haben, sondern eher, kommt es aus Druck oder aus Klarheit? Ja, also entscheide ich mich jetzt für ein Luxusobjekt, Produkt oder auch was Immaterielles, wie Zeit, also weil alle sich gerade nachmittags ein bisschen, manchmal, keine Ahnung, ein bisschen Zeit nehmen für die Freunde oder weil ich das als Priorität sehe. Ja, also kommt es aus Druck oder aus Klarheit? Und das ist etwas, was sich auch super in unsere HIM-Philosophie reiht. Von Anfang an, oder Ingo? Seit 5 Jahren, glaube ich, würde ich sagen. Geld wird dann kraftvoll, wenn es nicht nur konsumiert, sondern gestaltet.
Ja, und ich glaube auch diese Neugier, ne? Also das fand ich in der letzten Folge auch nochmal ganz schön, dieses Knigge und Dinge nicht abzulehnen, auch mit einer Punk, mit einem Punk-Hintergrund, sondern Punk einfach ehrlich, ne?
Im Herzen, ja, Punk.
Im Herzen Punk. So dieses ehrliche Neugierige einfach zu haben an der Stelle, auch für das Thema Luxus und jemanden nicht vorzuverurteilen. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, also würde ich mich ja selbst total mit reinnehmen. Und das sich halt immer zu hinterfragen, ne? Und auch eben dann auch weiterzudenken, wenn man da wieder bei sich selbst ist und zu überlegen, ne, wir haben ja auch laut und leiser Luxus, guter Luxus, in Anführungszeichen schlechter Luxus, haben wir ja auch drüber gesprochen. Und der vermeintlich gute Luxus, ohne jetzt das bis zum Ende ausdefiniert zu haben, aber ist eben nicht dieses Laute, was man sich häufig vorstellt, ja, der Ferrari, die Uhr und allem drum und dran, sondern das haben wir schon festgestellt und kann ich persönlich auch nur reingeben, es ist eben dieses Ruhige. Ne? Zeit zum Beispiel hat man super häufig gehört an der Stelle, dass Zeit super vielen wichtig ist, spezielle Momente, ja, und dass guter Luxus eben auch Reibung reduziert, also weniger Stress, weniger inneres Rechtfertigen, mehr Stimmigkeit. Und das widerspricht dann auch, finde ich, diesem lauten Luxus, weil häufig hast du halt durch Dinge, die du nach außen trägst, erzeugst du Erreibung, du erzeugst mehr Aufwand an der Stelle. Das ist ja wie bei Geschenken.
Da ein bisschen das Challenge. Ich weiß nicht genau. Also für uns kann das so sein, also für dich und mich persönlich. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, wir haben ja auch mit Menschen gesprochen, für die das irgendwie total wichtig ist, weiß ich nicht, die Uhr noch in der Sammlung zu haben, weil man da auch wieder historisch das und das sieht und wie die Uhr überhaupt gemacht ist, also dieses, den Wert des Handwerks zu sehen und so. Also für manche kann das ja auch dann wieder sagen, okay, das beruhigt mich oder das gehört zu meinem Leben, das habe ich kuratiert und so. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses...
Bestimmt. Also so dieses, für mich wäre es das nicht. Genau. Für mich wäre es das nicht.
Und für mich auch also nicht. Deswegen sind wir uns da einig. Ingo, wir sind uns einig. Das finde ich gut.
Ja, ich glaube da schon, dass es so ist. Es hängt ja, glaube ich, immer vom Charakter ab, wenn da jemand reingewachsen ist sozusagen und das von jeher so kennt, dass das etwas ist, womit man seine Passion, sein Leben verbringen kann, dann ist das ja wie ein Hobby. Als würde ich jetzt, keine Ahnung, was sammle ich? Briefmarken, tue ich jetzt nicht, aber keine Ahnung. Ja, also, wenn man Dinge sammelt.
Wäre ein guter Bruch
sammelt,
in deinem Charakter, wenn du Briefmarken sammeln würdest.
Bitte?
Wäre ein guter Bruch in deinem Charakter.
Ja, ne? Aber ich glaube, das ist dann nochmal der Unterschied an der Stelle, aber wo hatten wir es denn mit Tim hieß er, der lange Zeit im Regenwald war, glaube ich. Der meinte, je mehr Besitz man hat, desto mehr Aufwand hat es eigentlich auch. Deswegen strebt er möglichst wenig Besitz an. Ja. Ich muss sagen, das habe ich mir gemerkt. Also es ist so. Also wenn man sich darüber Gedanken macht, ich war jetzt auch in Kolumbien, ne, sich für die Familie ein Haus zu kaufen, das zu renovieren, da steckt alles Aufwand dahinter. Und das mag im ersten Sinne erstmal Luxus sein, auch wenn es dann irgendwann mal fertig wäre. Aber auf dem Weg dahin ist es halt viel Aufwand. Ne? Und dann sind wir wieder bei mehr innerer Stress, ja, mehr Reibung, weniger Stimmigkeit, weil du erstmal viel damit zu tun hast, bis es erstmal fertig ist. Ja, daran habe ich eher gedacht an der Stelle. Und ich glaube, viele sind in der Situation, dass sie sich Luxuswerte nicht einfach nur kaufen, sondern auf dem Weg dahin ein gewisses Investment auch notwendig ist. Und da muss man immer so die Frage stellen, ist das dann wirklich der Luxus, den ich für den Moment haben will? Und kompensiert das Endergebnis den Weg dahin? Das ist für mich auch immer noch so ein Thema, ne? Und dann sind wir ja bei allen von euch, die vielleicht mal den Mehrwert checken können, ja. Also, wenn ich was kaufe, ist der Kauf überhaupt abgeschlossen? Punkt 1. Punkt 2, bin ich nach dem Kauf wirklich ruhiger oder unruhiger, wenn ich vielleicht noch einen Weg dahin habe, bis das Endergebnis wirklich da ist? Um sich dann davor nochmal zu fragen, wenn man sich diese Fragen gestellt hat, will ich das überhaupt? Ja? Und wie werde ich mich anders fühlen? Plus, macht es mein Leben gerade einfacher oder an sich eigentlich eher komplizierter? Ja? Das ist, glaube ich, schon so, da sind wir auch häufig beim Investieren, ja, mit Immobilie, als Kapitalanlage oder einfach nur ein stupides ETF-Depot. Vielleicht auch gar nicht, weil Trump einen zu sehr auf die Nüsse geht. Und man einfach alles auf dem Konto liegen lässt, sozusagen. Ja, also das sind ja schon Fragen zum Thema, wenn man auch viel Geld liegen hat, die man sich durchaus beantworten darf.
Finde ich total die schöne Frage, die du gestellt hast. Was würde mein Leben einfacher machen? Werde ich jetzt mit mir rumtragen, wenn ich das nächste Mal vor einer Kaufentscheidung stehe?
Ja. Mehr Kinder, Lena.
Ja. Was ist das? Macht das das einfacher oder schwieriger? Ja, noch mehr Sonnencreme dann. Noch mehr Sonnencreme. Ich würde ganz gerne noch mal eine Antwort, also danke nochmal, dass ihr uns so lieb schreibt, auch E-Mails und bei Insta, bei Maiwerk und teilweise habt ihr mir persönlich geschrieben bei Insta, also danke dafür. Ich würde gerne eine Hörerin noch mal zitieren, zumindest so mehr oder weniger. Ich lese es nicht komplett ab, aber ich habe es so in der Art, so hat sie es geschrieben, und zwar, dass sie gesagt hat, und das kennen vielleicht auch viele von euch, dass ganz lange das für sie so war, Luxus ist, Sachen kaufen. Endlich kann sie sich das leisten, ja. Und inzwischen ist es, ihren Alltag zu vereinfachen. Also zum Beispiel hat sie jetzt einen Steuerberater und eine Putzhilfe, und sie hat geschrieben, das hat ihr Leben mehr verändert als alles, was sie bisher gekauft hat, ja. Und das musste ich rausziehen, diese Antwort, weil ich finde, das ist so der Punkt, oder? Also es geht nicht unbedingt darum, dass man mehr hat, sondern genau das, was du gerade gesagt hast, Ingo. Also was macht mein Leben leichter? Und aus dieser Brille heraus zu entscheiden, lohnt sich das jetzt? Also will ich jetzt dieses Geld für sagen wir mal, keine Ahnung, das neue H&M-T-Shirt ausgebe oder doch für die Hilfe, sodass ich jetzt irgendwie nach Feierabend nicht noch 2 Stunden putze, sondern eben entspannen kann.
Ja, und ich glaube, das ist so der Punkt, ne? Es muss sich einfach passend anfühlen, das muss mein Leben einfacher machen, wohlfühlen. Und wir hatten ja auch das Thema Haare, Klamotten und passend hat uns dazu auch ein anderer Hörer geschrieben. Für mich ist Luxus einfach ein richtig gutes Paar Schuhe, ja, die ich jeden Tag trage, indem ich mich wohlfühle. Ich glaube, jeder hat das schon mal gehabt, wenn er so ein neues Paar Schuhe hat und denkt so, wow, ja, cooler Tragekomfort, damit laufe ich gerne gut durch die Gegend oder andersrum, ja, so ein paar Schuhe. Ich habe in Kolumbien Tennis gespielt, halbe Größe zu klein, Füße überall, wo es quasi ging, blutig, ja. Also kann auch genau das Gegenteil enden. Und das ist eben, ne, das Spannende und das passt ja eben, das Luxus einfach das Leben noch passender macht.
Ich würde sagen, zu einem das selbst passt. Ja, und ich habe das, glaube ich, aus dieser Luxusreihe. Ich finde, jede Reihe verändert uns ja auch irgendwie. Und die Luxusreihe hat mich verändert. Mir ist aufgefallen, dass ich, also 2 Sachen habe ich verändert. Vielleicht nicht so super spannend für alle, für euch da draußen, aber ich sag's euch trotzdem. Also zum einen ist mir aufgefallen, dass ich meine Lebensmittel besser auswählen möchte. Das ist ja so ein Ding, dass man weiß, in den USA sind die nicht so gesichert wie in Europa. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich habe irgendwie, also kochen muss ja gar nicht immer so schwer sein und Essen kann total der Genuss sein. Also was fehlt mir denn? Was ist denn das Ding? Ich habe ja die Lebensmittel. Und das habe ich dann auf die Suche gemacht und jetzt kriegen wir immer so eine wie so eine Bio-Kiste, wirklich von Upstate New York, also von den ganzen Bauern rund um die Stadt, ist ja alles hier grün drumherum, ne? Die Stadt ist ja die Stadt und dann hinter ist ja nichts quasi. Und ganz, also alles lokale Produkte, die wir jetzt im Kühlschrank haben und die sind cool. Total wild, die Möhrchen, wie die jetzt aussehen, nicht mehr so schön immer gerade, dafür manchmal auch bunt und krumm. Ich kann es dir wirklich nicht anders sagen, als ich habe so einen Genuss, wenn ich esse gerade. Und es hat es wirklich für mich so verändert, wie ich in den Tag starte, wie ich den Tag beende. Das ist, hat sich total viel verändert. Und auch modisch, muss ich sagen, habe ich wahnsinnig ausgemistet und habe noch mal so ein bisschen, muss auch noch mal an unsere Minimalismus-Folge denken von damals, also oder Frugalismus war das ja, die Frugalismus-Folge, da noch mal zu sagen, okay, Luxus für mich auch das zu kuratieren, so. Was ist denn jetzt irgendwie die Version, die ich sein will, sozusagen? Und was passt dazu noch? Und das muss ich schon sagen, bin ich schon dankbar, dass wir so viel lernen durften und dass ich dann für mich so Schrauben gedreht habe.
Ja, und das haben wir ja auch von allen Gästen, glaube ich, vieles mitgenommen, viele, viele spannende Gäste da auch an der Stelle. Und ja, man darf von man darf von schönen Dingen träumen. Schinge, ne? Das ist wie im Köln Sonnenschein. Schinge. von so eine Schinge darf man auch träumen. vor allem der Kölner. Ja, aber eben sich ganz zentral die Frage zu stellen, wenn man vor solchen Luxusgegenständen steht, ob es die Biotonne ist, nicht die Biotonne, aber das Bioessen, ja, frisch vom Bauern, wo die kleinen Möhrchen noch auf den Teller hüpfen, weil sie so geformt sind, dass sie springen können, aber ohne Monsanto bekleckert wurden. Also solche Dinge vor der Tasche, vor dem Paar Schuhe, vor dem Luxusrestaurant, dass man sich immer wieder überlegt, was hoffe ich mir eigentlich davon? Ich glaube, wenn ich auch über diese Essenssituation nachdenke, ja, ich habe das dieses Restaurant, wo ich ein gutes haben wollte, klassisch kolumbianisch, mir war also wichtig, ich will Kultur erleben an der Stelle. Es war mir wichtig, dass die Familie dabei sein kann und dass das Restaurant auch Kinder akzeptiert und dementsprechend irgendwas für Kinder hat zum Essen, auch wenn es Fine Dining ist. Und am Ende hat es mich dann, glaube ich, auch weniger gestört, weil mir die Entscheidung sehr bewusst war, warum ich das gemacht habe und nicht, um mega geil zu essen und Ad-Bit-Data da rumzulaufen, sondern das mit anderen zu teilen sozusagen. Von allen Tellern mal ein bisschen zu probieren. Ja, und das ist alles passiert. Und ich glaube, das muss man sich eben im Vorhinein klar machen, warum gönne ich mir Luxus? Was ist es für ein Luxus und was verändert sich dadurch? Und damit ins Rennen zu gehen, wenn ich es mache oder nicht.
Und für alle, die wie ich noch ein HIM-Logbuch haben oder generell einfach ein Notizbuch, in den sie gerne reinschreiben und reflektieren, gibt es jetzt noch eine Frage und einen Satz zum Nachdenken für euch. Und damit beenden wir jetzt die Luxusreihe. Wo nutzt du Geld gerade, um etwas zu überdecken? Und wo nutzt du es, um dein Leben bewusst zu gestalten? Und hier der Satz zum drüber nachdenken. Die gefährlichste Form von Luxus ist nicht die teuerste, sondern die, deren Funktion wir nicht erkennen. Danke, dass ihr mit uns diese ganzen Folgen mitgehört habt, mitgedacht habt, uns Fragen und Antworten geschickt habt. Bald geht's weiter mit einer neuen Themenreihe. Falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, so, boah, das müssen wir jetzt behandeln, das Thema ist irgendwie gerade richtig wichtig, redet mal darüber, Ingo und Lena, dann schickt uns bitte eine E-Mail an hallo@howmadmymoney.de, schreibt mir auf Insta privat oder Maiwerk, den Maiwerk-Kanal, und wir sind gespannt auf eure Vorschläge. Und mit einem lachenden Weinauge sagen wir jetzt tschüss, Themenreihe Luxus.
Und ich sag, tschüss, Luxus. Ingo. Jetzt kommt was anderes. Ihr dürft gespannt sein. Bis dahin, bis zum nächsten Money Monday. Ciao, ciao.
Ciao.